Probleme.
Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, worum es sich hier dreht.
Nö.
Das war 1870 oder 1876, als in Indien ein Schüler, 16 Jahre alt, nachmittags zu Hause plötzlich die Anwandlung hatte, dass er jetzt sterben würde. Dieser Schüler wurde später Ramana genannt. Er hatte vorher keine spirituelle Schulung durchlaufen, er hat nichts durchlaufen. Aber man kann sich leicht vorstellen, was geschieht, wenn man die Erwartung hat, jetzt zu sterben. Da kommt zuerst eine Angst. Und was geschieht, nachdem man diese Welle von Angst durchlebt hat, was geschieht dann? Man muss sich vergegenwärtigen, in der Situation nicht, dass man befürchtet, dass man sterben könnte, nicht, dass man es für möglich hält, sondern dass man es aus welchem Grund auch immer für sicher hält. Wenn man es für sicher hält zu sterben, dann gibt es keine Zukunft mehr. Dann hat man keine Zukunftspläne mehr. Dann denkt man nicht mehr darüber nach, ach, was mache ich wohl im nächsten Urlaub? Oder in der nächsten Schulklasse, in den nächsten Schulferien. Das verschwindet dann. Schulferien, Urlaub, verschwindet. Man denkt auch nicht mehr darüber nach, was mache ich mit den anderen Menschen. Sie verschwinden einfach. Die Zukunft gibt es nicht mehr. Das ist allerdings nur dann der Fall, wenn man sicher ist zu sterben und diesem Sterben, aus welchem Grund auch immer, ganz und gar zustimmt. Also, es ist eine völlig andere Situation, ob ich diesem Sterben zustimme oder ob ich noch bis zum letzten Atemzug dagegen ankämpfe. Wenn ich ihm zustimme, verschwindet die Zukunft. Und wenn die Zukunft verschwindet, verschwindet auch die Vergangenheit. Und dann existiert nur noch dieser jetzige Augenblick, der noch Leben und noch nicht Tod bedeutet. Dann habe ich keinen Namen mehr und keine Identität. Ich habe nur noch diesen gegenwärtigen Augenblick. Und dann falle ich in diesen Augenblick hinein und dann falle ich in eine Tiefe, die vorher ganz unbekannt war. Ich falle in diese Tiefe nach innen. Wir wissen inzwischen durch Dutzende von Erfahrungen, dass dieses Fallen in die Tiefe so geschieht, nach dem Loslassen, dass man zuerst durch eine Enge hindurchfällt, die dann schließlich begleitet wird von einem ruhigen Atem und dann schließlich übergeht von der Enge in eine Weite, die immer grenzenloser wird. Sobald man in diese Weite gefallen ist, hört das Fallen auf, es wird ein Schweben und schließlich ein Fliegen und dann verändert sich die Erfahrung. Man macht nicht mehr die Erfahrung, in diesen grenzenlosen Raum zu fliegen, sondern die Erfahrung, dieser grenzenlose Raum zu sein. Und das ist das Aufwachen. Danach ist Ramana dann zum Berg Arunachala gewandert, gefahren mit einem Zug und hat sich dahin gesetzt und hatte nicht mehr das Bedürfnis, irgendetwas zu tun. Hat 2 Jahre dort gesessen und dann in einem Garten gesessen und schließlich kamen andere Menschen und setzten sich zu ihm, weil sie seine Gegenwart inspirierend fanden und die Stille, die er verbreitete, so gut tat und sie glücklich machte. Und dann verging wieder einige Zeit, in der Ramana weiterhin nichts sprach, aber woraufhin er dann Fragen in kurzer Weise auf kleinen Zetteln schriftlich beantwortete. Und dann begab es sich, dass einer, der zu ihm hergekommen war, ihm die Veden vorlas, die heiligen Schriften Indiens. Er hat sich dahin gesetzt und hat es vorgelesen. Das ist die Art und Weise, wie Ramana mit den Schriften Indiens in Berührung kam. Noch eine kurze Zeit später begann er auch zu lehren. Und wir müssen uns jetzt mal vorstellen, was es bedeutet, dass da ein Erwachter lehrt in Indien, voll von jahrtausendalten Traditionen des Hinduismus, des Buddhismus und des Sufismus, nicht zu vergessen, auch anderer Traditionen, voll tausenden von Jahren, mit Übungen, mit Ritualen, mit heiligen Gesängen, mit heiligen Vorschriften. Und da sitzt einer, der sagt, hör auf mit den Übungen, stell dir stattdessen die Frage, wer das ist, der übt, und folge dieser Frage, wer bin ich, immer weiter, immer tiefer, bis zur Wurzel jeden Ich-Gedankens, und tue nichts. Die ganze Methode, sagt Ramana, lässt sich zusammenfassen in die zwei Worte, sei still. Und er lehrte das Aufwachen in dieser schnörkellosen Weise, so wie er selber das Aufwachen erfahren hatte. Nämlich als etwas, was geschieht, wenn du vollständig loslässt, deine Zukunft loslässt, deine Vergangenheit loslässt, deine Geschichte loslässt, deine Identität loslässt und dich vollständig auf diesen Augenblick, der jetzt ist, einlässt. Ich lade euch mal ein, die Augen zu schließen. Und zuerst 2 oder 3 Mal mit einem Seufzer durch den geöffneten Mund auszuatmen. Und zwar mit einem Seufzer, mit dem du alle Anspannung, die da ist, loslassen kannst. Und jetzt, die Augen geschlossen halten, kannst du wahrnehmen, zuerst Bewegungen im Körper. Das Beste ist, wenn der Mund geöffnet bleibt, weil der Körper dann den Atem leichter verändern kann, so wie der Körper atmen möchte. Bestimmte Bewegungen kannst du im Körper spüren und spüren, wo Anspannung weggeflossen ist. Und dann können die Körperempfindungen in den Hintergrund treten und du kannst wahrnehmen, was du fühlst. Das, was du fühlst, ist immer das, was jetzt zuerst in diesem Augenblick ist. Eine Stimmung kannst du vielleicht wahrnehmen. Ein bestimmtes Gefühl. Oder eine tiefere Erfahrung. Wie Leere, Stille, Frieden, Liebe, das sind tiefere Erfahrungen als Gefühle sind. Aber vielleicht nimmst du zuerst nur wahr, ob da Ruhe oder Unruhe ist. Dann kannst du fragen, was für ein Gefühl in der Unruhe auftaucht. Und jetzt kannst du dich in die Stimmung, das Gefühl oder die Erfahrung, in die Ruhe, in die Unruhe hineinfallen lassen. Du brauchst nicht zu wissen, wie es geht. Es geschieht von alleine. Hineinfallen lassen. Dich ganz von diesem Gefühl, dieser Stimmung erfassen lassen. Und entdecken, wie tief dieses Gefühl oder die Erfahrung ist. Und vielleicht die Erfahrung machen des Fallens, des inneren Fallens. Dabei könntest du im Hintergrund Körperempfindungen wahrnehmen und wahrnehmen, dass der Körper sich mehr löst. Wenn du auf diese Weise tiefer fällst, kann das Gefühl, das eben da war, sich aufgelöst haben oder verbrannt haben. Es kann eine tiefere Erfahrung auftauchen oder ein anderes Gefühl. Oder wenn du so in diesen tieferen Raum hineinfällst, kann es sein, dass dir unheimlich wird oder Angst auftaucht. Und wenn Angst auftaucht, machst du am besten das Gleiche. Dich hineinsinken lassen, die Angst da sein lassen und nichts tun. Nichts tun, nichts festhalten. Wenn du genug loslässt, kannst du weiter tiefer fallen bis in die Unendlichkeit. Es gibt kein wirkliches Hindernis, außer hindernde Gedanken, sonst nichts. Kein Festhalten und kein Tun. Da gibt es wahrscheinlich zig Impulse, wieder zurückzugehen in den Verstand und in die Gedankenwelt. Nichts tun bedeutet, still sein bedeutet, diesen Impulsen nicht zu folgen. Die ganze Gedankenwelt besteht nur aus innerem Tun. Still sein bedeutet, diese Impulse gar nicht erst zu berühren. Dann kannst du, wenn du gleich die Augen öffnest, darauf achten, dass du in der Wahrnehmung der inneren Erfahrung bleibst. Das Öffnen der Augen kann sogar ein Signal sein, dich noch tiefer fallen zu lassen. Sodass du dann mit geöffneten Augen gleichzeitig innere Erfahrung wahrnimmst und alles, was von außen wahrnehmbar ist. Dann die Augen auf diese Weise wieder öffnen. Und Fragen können auftauchen oder Entdeckungen. Was gibt es für Fragen?
Das ist ein ganz bodenloses Fallen.
Gut. Wenn du das kennst, was geht dem voraus, wenn du das erfährst? Was ist das? Tust du etwas Bestimmtes? Machst du etwas?
Nein, es ist eher, dass ich eben die Augen schließe und in meine Meditation hinein.
Ach so, ja. Das, du schließt die Augen und gehst nach innen. Und dann kennst du das Fallen. Und dann weiter.
Ja, dann falle ich und falle ich.
Du fällst und fällst.
Geht nicht weiter.
Was passiert dann weiter? Wo hört das Fallen auf?
Das Fallen hört bei der Türe auf.
Bei der Türe? Das ist keine Türe.
Das schaut aus, wie wenn eine wäre.
Du hast die Empfindung, dass da eine Tür wäre. Nochmal die Augen zu. Atme mal aus. Geschieht das Fallen jetzt?
Noch nicht.
Noch nicht. Du kannst loslassen.
Siehst du, wie wenn es langsam anfängt und dann ist wie ein schwarzes Loch?
Ja, es fängt langsam an und dann fällst du in dieses schwarze Loch. Gut. Jetzt lass dich tiefer fallen und tu nichts mehr. Was auch geschieht, tu nichts. Da, wo es Fallen aufhört und wo du bisher eine Tür vermutet hast, ist nur Angst. Lass dich tiefer fallen und lade die Angst ein.
Wie ein Brenner.
Gut, lass dieses Brennen geschehen. Es hängt alles davon ab, dass du zu 100% geschehen lässt und geschehen lassen kannst, was da geschieht. Und nicht einzugreifen brauchst und nichts tust. Noch nicht mal mit dem Kopf nickst. Den Mund am besten geöffnet halten, weil der Körper dann feiner atmen kann. Frage beantwortest, kannst du tiefer fallen, auch wenn du eine Antwort gibst. Was erfährst du jetzt?
Es ist wie ein Wasserfall.
Es ist
wie ein Wasserfall.
Nein, das ist ein Bild, es ist kein Wasserfall, es ist kein Wasser da. Das ist das Zweite, was wichtig ist. Definitiv jede visuelle Wahrnehmung hinter dir lassen. Die Körperempfindung nur im Hintergrund. Auf jeden Fall nur in der Erfahrung bleiben. Weil sobald man dann ein Bild hat und einem Bild nachgeht, ist man im mentalen Reich. Bilder gehören zum mentalen Reich. Und das wusste Meister Eckhart schon. Die Reise nach innen durch diese Dunkelheit hindurch beginnt da, wo jede sinnliche Wahrnehmung, jede äußere und jede innere sinnliche Wahrnehmung zu Ende ist. Es gibt drei Methoden, wie man sich von dem inneren Fallen wegbringt. Die hauptsächliche Methode ist, dass man ins Mentalreich, in Gedanken oder Bilder zurückwandert. Die zweite Methode ist, dass man das Abnehmen des Atems, vom Abnehmen des Atems erschrickt und tief Luft holt. Und die dritte Methode ist, dass man in die Körperempfindung geht und zu körperlichen Bewegungen kommt. Und jetzt kannst du tiefer fallen. Du bist dabei. Was erfährst du jetzt?
fall ich.
Du fällst. Es ist gut, wenn man da die innere Haltung der Hingabe vollkommen werden lässt, die sich zum Beispiel in dem Satz ausdrückt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, dass man nichts mehr will, dass man sozusagen alles dem Aufwachen der Unendlichkeit, der Wahrheit überlässt. Nichts mehr wollen bedeutet auch, dass man alles geschehen lassen kann. Jede innere Veränderung, jede innere Bewegung, jedes Tieferfallen. Und neben diesem Tieferfallen, diesem inneren Sog, sich überlassen kann. Was erfährst du jetzt?
Das ist ein Puls. Ein Puls. Ein Ausweichen.
Ausweiten. Gut, überlass dich dem. Weiter auf die Weise, dass du nichts tust. Willst und nichts tust. Die Ich-Vorstellung ist nur ein Gedankenkonstrukt. Weil es nur ein Gedankenkonstrukt ist, sind alle Hindernisse zum Aufwachen, bestehen alle Hindernisse, die dem Aufwachen im Wege stehen, nur aus Gedanken, nichts sonst. Es kann keine anderen Hindernisse geben. Und alle Gedanken, die dem Aufwachen im Wege stehen, sind Ich-Gedanken. Ich kann nicht, ich halte das nicht aus, ich habe zu viel Angst. Für mich ist das Aufwachen nicht, andere vielleicht, aber ich habe das nicht verdient. All solche Gedanken. Ich habe noch nicht genug meditiert. Andere haben schon viel mehr gemacht und sind noch nicht aufgewacht. Dann gibt es noch andere Ich-Gedanken. Das sind die: Ich muss die Kontrolle behalten, sonst geht alles den Bach runter. Ich muss die Fassung bewahren. Wenn ich nicht die Kontrolle habe, dann flippe ich aus, raste aus. Dann bringen sie mich in die Anstalt.
Kann das nicht passieren?
Da kommen wir gleich zu. Stellst du die Frage. Was erfährst du jetzt?
Eine Ruhe.
Wie ist die Ruhe, die du erfährst?
Hell.
Was erfährst du noch?
Licht.
Was noch? Wie fühlt sich diese Ruhe an?
Frei.
Frei. Frei. Gibt es von dieser Freiheit, von der Ruhe irgendwo eine Grenze? Diese Ruhe, dieser Frieden, diese Grenzenlosigkeit, das ist das, was du wirklich bist. Alles andere vorher war nur eine Illusion und Täuschung, ein Traum, der vorbei ist. Was geschieht jetzt?
Es ist eine Auswertung.
Eine Ausweitung.
Eine Ausweitung.
Ja. Was geschieht jetzt?
Ein Fließen.
Fließen. Ja.
Eine Welle. Ja.
Wie fühlt sich dieses Fließen an?
Still.
Still.
Ein energetisches Phänomen.
Die Stille ist noch tiefer als die energetischen Phänomene. Genau. Wunderschön. Jetzt hängt alles davon ab, dass du dieses Aufwachen vertiefst. Manchmal geschieht Aufwachen sehr schnell und tatsächlich geschieht es sehr, sehr oft. Und öfters ist es so, dass jemand zu mir kommt, du warst gestern schon da, ne, zum ersten Mal, habe ich zum ersten Mal gesehen, oft ist es so, dass Menschen aus anderen Traditionen sehr viele spirituelle Übungen gemacht haben, und dann aber nicht weitergekommen sind, stecken geblieben. Jemand anders sagte auch schon mal, der zu mir kam, noch kein spiritueller Lehrer hätte ihm etwas über dieses Fallen sagen können, das auch er öfter erlebte. Und dann geht es manchmal nur darum, gewissermaßen dem letzten Schritt Raum zu geben und dieses Fallen sehr, sehr ernst zu nehmen. Ich hatte vorhin bei der kurzen Innenreise, zu der ich euch eingeladen hatte, dazu angeleitet, in das Gefühl mitten hineinzufallen. Das heißt, man geht nicht in ein Gefühl, weil dann wäre da ja ein Ich, das irgendwo hingehen müsste oder würde. Das Gefühl ist aber schon da. Man braucht auch gar nicht hinzugehen und es ist niemand da, der hingehen kann. Aber man kann loslassen und durch ein Loslassen geschieht dieses Fallen in das Gefühl hinein. Und das ist tatsächlich etwas anderes, als die meisten Menschen in der Meditation machen. Weil in der Meditation schafft man eine Distanz zu dem Gefühl, in dem man der Beobachter ist oder die Beobachterin. Und diese Distanz zum Gefühl, zum Erleben, die bringt einen zwar zu einer inneren Ruhe, aber nicht zum Aufwachen. zum Aufwachen und zu diesem inneren Fallen kommt man, wenn man das in das Gefühl hineinfällt und dann nichts tut. Nicht wie in der Therapie oder so über das Gefühl nachdenkt oder das Gefühl ausagiert und auf Kissen ausagiert oder auf den leeren Stuhl oder in Worte. Nein, das Gefühl innerlich sich austoben lässt, wie Johannes Tauler vor 700 Jahren hat das Ausleiden genannt. Vor allem die Angst, einfach fühlen und nichts tun. Das habe ich bei Johannes Tauler erst entdeckt, nachdem ich von meinem Lehrer Eli Jackson Beer, der das auf den Punkt gebracht hat, wo diese doch jahrzehntelange Diskussion darüber, wie Osho angefangen hat, dass man nicht nur meditieren soll, sondern auch Therapie machen, weil das Meditieren einen noch mehr entfremden kann, soll man auch Therapie machen, weil in Therapie wird man wieder mit den Gefühlen, kommt mit denen wieder in Kontakt. Aber dieses beides machen nebeneinander ist auch noch nicht die Lösung. Auch empirisch nicht. Keiner ist dadurch aufgewacht. Dieses beides nebeneinander bringt noch keine wirkliche Freiheit. Und deswegen ist es so wichtig, diesen anderen Weg zu entdecken und zu verfolgen. Ganz zu fühlen, mittendrin, das Gefühl, sich vollkommen hochkommen zu lassen, sich vollkommen zu erfassen zu lassen, von der Angst, von dem Schmerz, von der Freude, was auch immer ist. Und dann hat man Angst, man hält es nicht aus. Alle Menschen, je stärker die Gefühle werden, haben dann plötzlich Angst, dass sie es nicht aushalten. Und wenn man dann schafft, trotzdem drin zu bleiben, zu merken, oh, das ist ja jetzt ganz schrecklich und als wenn ich explodieren würde bei der Freude oder im Schmerz zerreißen würde oder verbrennen würde, aber ich halte es trotzdem aus. Das ist der Weg, wie man zuerst entdeckt, dass das Herz größer ist, als man dachte und dann entdeckt, dass man innerlich immer, immer freier und gleichzeitig immer tiefer kommt. Das ist das wirkliche Stillsein, weil man überlässt sich dem Gefühl und tut nichts. Man tut nichts mit dem Gefühl. Man geht nicht gegen an, man geht nicht davon weg, man rennt auch nicht hin. Man ist einfach da, im, mit und als das Gefühl.
Also ich kenne schon immer wieder Aufwachen, ich kenne immer wieder Identifikationen, wie es einfach wechselt. Und was mir auch eben oder was ich auch kenne, wenn ich zu Hause sitze, ist im Moment gibt es eigentlich eine Phase, wo Traurigkeit immer wieder da ist. Aha. Und wenn du dann einlädst dazu jetzt, schließ mal die Augen und spür, was da ist.
Fühl,
was da
ist. Spüren sind die Körperempfindungen und fühlen sind die Gefühle.
Mhm. Und genau das ist es, was passiert, weil es ist einfach, dass die Emotion in dem Moment für mich überhaupt nicht spürbar ist, fühlbar ist. Mhm. Es ist einfach dann die Körperempfindungen, die da sind.
Ja.
Es ist auch die Stille, in der das auftaucht und gleichzeitig wirkt es eben.
Was fühlst du jetzt?
Jetzt fühle ich, wie mein Herz schlägt.
Das ist ein Körperempfinden.
Ja. Ne?
Aber was fühlst du? Freude. Freude. Lass dich in die Freude mal reinfallen, dass die sich ganz ausbreiten kann in dir. Den Mund am besten geöffnet haben und nichts tun. Nur Freude sein. Und dann kannst du wahrnehmen, was die Freude mit dir macht, statt dass du was mit der Freude machst. Manchmal ist sie zart und wie ein sanfter Frühlingshauch und manchmal ist sie wie ein Sturm oder ein loderndes Feuer. Was erfährst du? Wie verändert sich die Freude?
Ja, es ist einfach mehr, es ist in der Weite alles
gut.
Freude.
Alles Freude. Wie tief ist die Freude? Nicht nur wie weit, sondern wie tief?
Ja, es kommt ein Bild einfach.
Und kein Bild, kein Bild. Wie tief ist die Freude?
So ist sie grenzenlos.
Was ist?
Ohne Grenze.
Ohne Grenze, ja. Ja. Was erfährst du jetzt? Fühlst oder erfährst du?
Ja, es ist einfach grenzenlose Freude gerade.
Gut. Sagst, dass du immer wieder aufwachst und dann immer wieder einschläfst. Wie machst du das? Und warum auch? Schlau ist das nicht.
Ich würde sagen, es ist die Gewohnheit, es ist irgendwie Phasen im Leben, was ich merke die letzten Tage, wo was kommt, wo ich einfach Sachen ablehne, wo dann einfach die Identifikation wieder da ist.
Was heißt, die Identifikation ist wieder da?
Trennung ist wieder da. Das ist eben nicht die grenzenlose Weite, das Freude ist, sondern das, ich glaube, ich will was anders haben, ich will es ablehnen. Passiert immer mal wieder. Das passiert immer mal wieder nicht.
Ich weiß nicht so genau, was bei dir vorliegt, aber ist es so, dass Menschen aufwachen können, ohne durch diesen inneren Abgrund und ohne durch das Sterben hindurchgekommen zu sein? Und dann ist es so, dass das Aufwachen nicht so stabil ist und auch nicht so tief ist. Und dann muss man durch diesen Abgrund und den inneren Tod, durch das Sterben, durch das Danach, muss man das Danach holen, muss man dahin durch. Die Angst einladen. Die Angst einladen ist der Anfang. Weil es ist die Angst vorm Sterben. Man kann auch aufwachen, ohne dass man der Angst vorm Sterben schon wirklich begegnet ist. Dieser Abgrund ist nichts anderes oder ist auch gewissermaßen der Ausdruck der Angst vorm Sterben, den die Menschen, die Menschen begleitet, seit sie 2 Jahre alt sind. Und begleitet seit wahrscheinlich wenigstens 20, 30, 40.000 Jahren. Weil die Angst zu sterben wahrscheinlich am Anfang der Bewusstwerdung stand und auf jeden Fall am Anfang der Kultur des menschlichen Denkens, weil alles sich darum drehte, dieser Angst zuvorzukommen, auszuweichen, damit klarzukommen, sie zu verarbeiten. Die Totenkulte war das Erste, was die Menschen an Kult und so entwickelt haben und sie bewegt hat. Wenn du jetzt sterben müsstest, das ist eine gute Art, das ein bisschen zu entdecken. Man stellt sich vor, man ist von einem, man hat ein Gift zu sich genommen, das man nicht erkennen kann, wo man kein Gegengift hat, weil man es nicht rausfinden kann, was es ist. Und dieses Gift wirkt innerhalb einer halben Stunde und es ist keine Chance, ein Gegengift zu finden in diesem Zeitraum. Was wäre, wenn du jetzt in der nächsten Viertelstunde sterben müsstest? Was kämen dann für Gefühle hoch? Oder anders gesprochen, wenn du dir das jetzt ganz lebendig vorstellst, was kommen dann für Gefühle hoch?
Ja, dann kommt dann eine Angst und ja, also Gefühl des Angst bezieht sich vor allem auf meine Tochter. Irgendwie so will meine Tochter da sein.
Weil das Ich glaubt, zu wissen, was für deine Tochter am besten ist. Okay, was ist darunter für eine Angst? Weil wir müssen uns eingestehen, auch als Eltern müssen wir uns eingestehen, dass wir nicht wissen, was für unsere Kinder am besten ist. Wir wissen noch nicht mal, ob es für sie besser ist, dass wir weiterleben oder nicht weiterleben. Natürlich glauben wir, dass wir die besten Eltern für sie sind. Und wir sind die besten Eltern für die Kinder, selbstverständlich. Aber dennoch wissen wir es nicht wirklich. Weil wir über die Zukunft tatsächlich gar nichts wissen. Wenn wir das eingestehen, dann geben wir auch das aus der Hand. Und was taucht da noch für eine Angst auf? Jetzt sind es noch 11,5 Minuten.
Jetzt ist es einfach nackte Todesangst.
Genau. Bekommst du etwas genauer mit vor, was eigentlich? Was ist das Erschreckende, das Angstmachende am Tod?
Also die erste Antwort eben war, da ist nichts und
da ist
und der Verstand sagt dann, okay, und das ist eben die Angst.
Da ist
keine
nichts.
Kontrolle zu haben für.
Ja, das ist nur ein Gedanke, aber dieses Nichts, da ist nichts und dann bin ich verschwunden. Das ist, was Angst macht. Und das ist genau die Angst, der man zu begegnen hat, um vollständig und stabil aufzuwachen. Durch diese Angst hindurch. Das ist die Angst, nichts zu sein, die Angst vor dem Nichts, vor dem vollständigen Ende, vor dem Verschwinden, vor dem Ausradiertsein, nicht mehr existieren. Und das Ich existiert dann nicht mehr. Das Ich stirbt. Aber das Gefühl der Angst ist so, als wenn alles vernichtet, alles nicht mehr wäre. Alles nicht mehr, sondern nur noch das Nichts. Das vollkommene Ende. Diese Angst einladen und der begegnen, das ist die Aufgabe für dich. Und begegnen heißt, wenn sie auftaucht, sich in sie ganz hineinfallen zu lassen und sich von dieser Angst ganz erfassen zu lassen. Was erfährst du jetzt?
Das ist immer noch einfach Angst.
Ja, immer noch einfach Angst. Das ist sehr schön. Es ist gut, diese Angst zu fühlen und ihr nicht wegzulaufen. Danke dir. Möge die Angst sich so viel Zeit lassen, wie sie braucht. Da waren noch mehr Wortmeldungen.
Ja, also bei mir ist es so, dass ich mich einfach nicht fallen lassen kann, weil ich dann unglaubliche körperliche Schmerzen empfinde. Und die hindern mich daran. Ich versuche immer.
Was sind das für körperliche Schmerzen?
Hier im Beckenbereich, also Gelenken und so. Also das ist auch, was ich so im täglichen Leben kenne.
Wo kennst du aus dem Leben?
Ja, also wenn ich sitze.
Wenn du sitzt? Mhm. Und wenn du liegst?
Wenn ich ja, es ist unterschiedlich, ist natürlich nicht immer da, aber wenn ich merke, dass ich in mich gehe, dann werde ich stärker.
Wo kommen die Schmerzen her?
Organisch ist da nichts feststellbar. Was? Ist nichts feststellbar.
Ist nichts feststellbar. Mach mal die Augen zu. Spürst du die Schmerzen jetzt?
Ja.
Gut, du spürst sie jetzt. Wie reagierst du auf diese Schmerzen? Was ist deine innere Reaktion darauf?
Dass ich sie nicht haben will.
Das ist natürlich bitter für dich. Was wäre, wenn du mit diesem Krieg gegen die Schmerzen aufhörst? Indem du sagst, okay, da sind die Schmerzen, ich habe alles versucht dagegen zu tun, was mir möglich ist. Und ich merke, die Schmerzen gehören zu mir. Wenn du also in diesem Augenblick diesen Krieg beendest und die Schmerzen als ein Teil deines jetzigen Daseins, nicht für die Zukunft, über die wissen wir nichts, aber als Teil deines jetzigen Daseins akzeptierst und dich dadurch, weil du den Krieg aufhörst, vollkommen entspannen kannst. Vollkommen entspannen, sogar in die Schmerzen hinein entspannen kannst. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Stell dir mal vor, wie der Atem beim Einatmen in die Hüftgelenke, in das ganze Becken fließt, überall, wo Schmerzen sind, und die Schmerzen, alle Anspannung schmilzt, vielleicht sogar ein Teil der Schmerzen schmilzt, und beim Ausatmen alle Anspannung wegfließt. Sodass die Schmerzen ganz da sein dürfen, aber wenn es ihnen beliebt, auch wegfließen dürfen. Alles sehr gut, du öffnest dich. Und jetzt bist du dabei, mehr loszulassen. Und du kannst auch wahrnehmen, was du dabei fühlst. Was fühlst du?
Also. Also ich merke, das Loslassen merke ich schon, es wird irgendwie leichter, es ist nicht mehr so angespannt.
Ja. Du erfährst das Loslassen und du merkst, dass es leichter ist, dass es nicht mehr so angespannt ist.
Trotzdem ist eine Angst da.
Trotzdem ist eine Angst da. Was ist es für eine Angst?
Also ganz genau weiß ich nicht, aber so... sogar, dass der Schmerz nicht mehr da sein könnte.
Dass der Schmerz nicht mehr da sein könnte, gibt es eine Angst, dass der Schmerz hier nicht sein könnte. Gibt es eine Angst? Ja.
Bisschen verrückt.
Das stimmt. Aber das Schicksal teilst du mit nahezu allen anderen Menschen auch. Weil alle Ich-Gedanken verrückt sind. Genau, du kannst dabei sein, noch mehr loszulassen. Du kannst auch dabei sein, die Angst zu fühlen. Wenn sie schon da ist, dann wird sie gefühlt und du kannst dich in die Angst hinein entspannen. Ja. Die Angst beschleunigt den Herzschlag ein wenig, beschleunigt die Atemfrequenz ein wenig, das darf sie tun. Lass es, gestatte es dir. Genau, alles geschehen lassen. Sodass sogar die Angst helfen kann, den Körper zu lösen und zu lockern. Alles geschehen lassen. Der Mensch, zumal der westliche Mensch, ist so vollständig konditioniert darauf, etwas zu machen, dass wir die Fähigkeit, geschehen zu lassen, vollkommen verlernt haben und erst wieder entdecken müssen. Und diese Fähigkeit, geschehen zu lassen, ist eine Notwendigkeit auf dem Weg zum Aufwachen, weil loslassen ohne geschehen lassen können, geht nicht. Was taucht jetzt auf?
Berührt mich, was du sagst.
Es berührt dich.
Beruhigt und berührt mich.
Berührt dich und?
Beruhigt mich.
Beruhigt dich und berührt dich. Ja. Und all das kann dir helfen, mehr loszulassen und noch tiefer zu fallen. Was erfährst du jetzt? Und du kannst auch wahrnehmen, wie die Schmerzen in der Hüfte gegenwärtig sind.
Die sind weniger geworden.
Ja, die sind weniger geworden. Also mit anderen Worten, es ist die Entdeckung, dass die Schmerzen dich nicht am tiefer Fallen hindern, sondern sie können sogar helfen. Weil du in dich dem Schmerz öffnen und dich in den Schmerz hinein entspannen, viel mehr loslassen kannst. Und so können die Schmerzen können sogar so etwas wie ein Lehrer sein. Du merkst, je mehr du dich hinein entspannst, desto weniger werden sie. Und so können sie dich das Loslassen lehren. Stehen nämlich im Wege. Was wir hier mitbekommen, auch ist auch eins der grundlegendsten Tragödien des menschlichen Daseins. Das menschliche Dasein geschieht nicht ohne, dass auch Schmerz auftaucht. Und der Mensch ist so vollständig davon, von dem Bestreben erfasst, dem Schmerz auszuweichen, ihn zu bekämpfen, ihn wegzuhaben, dass er dadurch den Schmerz vervielfacht. Jeder Orthopäde und Masseur kennt es, dass der Rücken verspannt ist, als Schutzhaltung, wie die das nennen, weil ein Anfangsschmerz sofort mit einer Verspannung beantwortet wird, mit einem Gegenhalten und dem Versuch, ihn durch Anstrengung wegzukriegen. Und das verhundertfacht den Schmerz. Also ist die Bereitschaft, den Schmerz zu fühlen, der auftaucht, einer der Bedingungen des Aufwachens und des spirituellen Weges. Wohlgemerkt, nicht um mehr Schmerzen zu kriegen, sondern um weniger zu haben. Aber man muss bereit sein, jeden Schmerz, der auftaucht, anzunehmen, nicht damit man weniger Schmerzen hat, sondern aus Liebe zur Wahrheit. Ein bekannter jüdischer spiritueller Lehrer hat das uns sehr drastisch vor Augen geführt. Er hat nicht nur gesagt, dass du das Kreuz tragen sollst, sondern hat gesagt, dass du bereit sein sollst, den Schmerz der ganzen Welt zu tragen. Und mitzuteilen versucht, dass wenn man bereit ist, den Schmerz der ganzen Welt zu tragen, dass man dann Erlösung findet. Das ist hinterher sehr tragisch missverstanden worden. Da haben die Leute gesagt, oh, er hat die ganzen Schmerzen der Welt auf sich genommen, dadurch sind wir erlöst. Das war natürlich ein kleines Missverständnis. Er hat was anderes gesagt. Er hat gesagt, öffne dich dem Schmerz, der auf dich zukommt, so vollständig, so bereitwillig. Er hat nicht gesagt, renn hinter ihm her, das war auch dann, ist er auch missverstanden worden. Er hat nicht gesagt, suche möglichst viel Leid. Wir haben dann tatsächlich angefangen, sich selbst zu kasteien und zu quälen und Nagelbretter und darauf geschlafen und so, um sich selbst zu kasteien, weil sie dachten, je mehr Schmerzen, je mehr Leid, desto wohlgefälliger ist das Gott. Aber das hat er ja nicht gesagt. Er hat ja gesagt, wenn der Kelch an mir vorbeigehen soll, umso besser, wenn er das kann, umso besser. Aber wenn er nicht an mir vorbeigehen kann, dann nehme ich ihn. Und es zeigt sich ganz konkret, immer wieder, die Schmerzen, die man hat, bestehen zu 90% aus dem Kampf gegen den Schmerz. Wenn man das wirklich verstanden hat, wird das Leben sehr viel leichter. Ich danke dir. Alles, was auftaucht, jedes Gefühl, kann einen lehren, stiller zu werden. Still sein heißt nicht zur Ruhe kommen. Das heißt es nicht. Stillsein kann bedeuten, dass innerlich der größte Aufruhr da ist, von Freude oder von Angst, der größte Aufruhr, den wir uns vorstellen können. Aber dass du nichts damit tust, dass du still bist, dass du still bist angesichts des größten Sturms, der da auftaucht. So wie jemand, der auf dem Segelschiff, auf dem Meer, auf dem Ozean, beim Sturm sich am Mast festbindet. Das ist der Weg, um zu überleben. So bist du inmitten des inneren Sturmes bewegungslos. Wie am Mast festgebunden. Aber es gibt da keine richtigen Stricke, sondern es ist deine Entschlossenheit, um der Wahrheit willen, das, was auftaucht, zu fühlen und zu erfahren, und keinen Zentimeter wegzulaufen. Und das ist der Weg, um Erleuchtung zu finden, um aufzuwachen. Und er kann manchmal sehr schnell, manchmal braucht er länger, manchmal muss man vorm Aufwachen bestimmte Dinge erledigen, manchmal dann danach, etwa der Angst begegnen. Waren noch Fragen? Hallo.
Ja, ich war gestern zum ersten Mal hier und das hat mich sehr beschäftigt, dieses Fallenlassen. Ich habe das immer mal wieder gehört, weil ich bin komischerweise gestern so mit Beschwerden hier im Herzbereich rausgegangen und habe dann so unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit diesem Fallenlassen. Ja, mal ist mich traurig geworden und mal ist mir heiß geworden. Also was mich jetzt beschäftigt, seitdem ich hier bin, wie du gesagt hast, was fühlst du und was macht dein Körper?
Ja.
Und jetzt habe ich gemerkt, ich spüre nur, was im Körper passiert und ich habe überhaupt kein Gefühl, wenn ich runtergehe, sondern das ist eher so, als wenn ich ins Schlafen gehe, als wenn ich so eine Selbsthypnose habe, dass ich gar nichts mehr da ganz komisch. Aber ich merke Reaktionen im Körper. Und die ziemlich so da mal und da am Abend. Also,
was hat das, wo ist das angefangen, dass du nur noch Körperempfindungen hast und keine Gefühle mehr? Wodurch kommt das?
Ich weiß es nicht. Es ist mir jetzt hier, seitdem ich hier bin.
Ja. Es wird selten diese Unterscheidung überhaupt getroffen. Es gibt Leute, die sind 10 Jahre auf dem spirituellen Weg und wissen die Unterscheidung nicht. Es gibt Leute, die meditieren und wissen nicht, wo eine Körperempfindung aufhört und wo ein Gefühl anfängt. Es gibt viele Therapeuten, die nur noch mit Körperempfindungen arbeiten, weil die Körperempfindungen sind so greifbar. Wenn der Atem drückt oder tief ist oder Schmerz im Bauch oder sonst wo, das ist so greifbar. Gefühle, da ist jemand traurig, wie soll man das greifen, was soll man damit machen? Aber dann kann man den Atem und so, den kann man gut spüren. Aber Traurigkeit, Hass, Zorn, Wut, Angst, das ist so wenig greifbar, das ist so komisch. Das wollen die Therapeuten nicht und die Menschen dann auch nicht mehr. Und dann haben sie Körperempfindungen. Nicht alle Therapeuten, aber es ist wirklich ein negatives Erbe der Körpertherapie, die sehr wichtig ist, dass sie das ganze Gefühlsleben auf Körperempfindung reduziert. Das Tragische daran besteht schon darin, dass die Körperempfindungen, die erstrecken sich auf 1,80 mal 40 mal 40 Zentimeter. Das Gefühl ist das Herz. Das Herz ist nicht auf 1,80 beschränkt. Das Herz ist größer als dieser Planet. Wenn man sich fragt, wo ist die Traurigkeit? Wie weit ist die? Ja, die fängt an, grenzenlos zu werden. Das macht eine ganz andere Angst als Körperempfindung. Körperempfindungen sind gut handelbar. Da kann man hinatmen, die kann man schmelzen, die kann man wegmachen. Man ist beschäftigt. Wie die Rentner da im Seniorenheim. Ne? Oh, hier zwickt es wieder und da zwickt es wieder. Der Doktor sagt, das wird besser, aber tut es nicht. Und so, ich meine, da können wir uns später mit beschäftigen, wenn wir nichts mehr zu tun haben. Aber das ist doch zu fade. Das Leben, der Reichtum des Lebens ist dadurch bestimmt, dass ich traurig bin, wehmütig bin und dass ich die Wehmut von der Trauer und dem Schmerz zu unterscheiden lerne. Dass ich eine Ängstlichkeit von einer Unsicherheit, von einer Panik, von einem Schrecken zu unterscheiden lerne. Dass ich ein Ärger, ein Ungehaltensein, eine Wut, einen Zorn, einen Hass zu unterscheiden lerne. Dass ich eine gelassene Stimmung von einer drängenden, von einer heiteren, von einer sonstigen Stimmung, von einer Freude unterscheiden lerne. Und das ist das, was den Tag ausmacht. Was für Gefühle da sind, doch nicht, ob es hier gezwickt hat, da gezwickt hat und ob mein Atem jetzt genug fließt. Das ist wichtig, dass der Atem fließt, weil sonst kann man nicht richtig fühlen. Es ist ganz wichtig, einer von den 7 Schritten in meiner Arbeit beschäftigt sich sehr viel mit der Körperarbeit und Bewegungsübungen und Tonübungen, ausgesprochen viel. Der Körper muss durchlässig und fließend und weich sein, aber es macht ja keinen Sinn. Es wäre so, als wenn ich mit dem Urlaub fahre und die ganze Zeit nur mit meinem Auto beschäftigt bin. Ob das gut genug fährt, ob der Sprit genug läuft und ob der Ton vom Motor richtig klasse ist. Und dann lasse ich es besser stehen und lasse es im Leerlauf laufen und stelle mich daneben und höre und putze es jeden Abend. Ich meine, was ist das für ein Urlaub? Also, du fängst jetzt wieder an, am besten jetzt gleich, jetzt in diesem Augenblick zu entdecken, was du fühlst. Was fühlst du jetzt?
Also fühlen. Ja.
Nein, das ist ja jetzt im Körper. Das interessiert uns ja jetzt. Du lächelst. Was ist für ein Gefühl mit dem Lächeln verbunden?
Ja, das ist einfach da.
Ja, das ist. Aber was ist das für ein Gefühl? Könnte das Heiterkeit sein?
Ja, jetzt spüre ich Freude.
Freude?
Wo
fühlst du die Freude? Ich sag, wo? Könnte man die rausoperieren? Ich meine, der ist auch da. Nicht. Wo ist die Freude? Wo fühlst du Freude? Nicht, das ist jetzt eine Täuschung. Es gibt Körperempfindungen, die die Freude begleiten. Klar. Aber das ist nicht, wo die Freude ist.
Gut, dann ist wieder eine Körperempfindung.
Genau, aber die Freude ist da. Wenn du Freude fühlst, wo bist du da? Du freust dich.
Ist einfach was Leichtes. Also
genau. Was Leichtes. Die Freude. Vielleicht prickelt die, vielleicht vibriert die, vielleicht.
Nee, es ist so paradox, es zwickt. Mein Körper reagiert.
Das stimmt.
Je mehr du das sagst.
Was macht der Körper?
Der fängt jetzt an zu zwicken.
Der fängt an zu zwicken, okay, aber das. Aber die Freude, mein Körper zwickt.
Ich mach mal die Augen zu.
Okay. Nimm wahr, wie die Freude sich verändert.
Ich spüre einfach nur ganz viel Energie.
Ja.
So, ja, wie soll ich das beschreiben? Ich das ist kein Gefühl.
Du freust richtig. Dich. Du freust dich, freust dich. Nimm die Freude ab, nimm sie zu, klingt sie aus.
Ich spüre nur so im Körper, so eine einfache, starke. Ja, Energie.
Ja, ja.
Aber ich spüre kein. Ich fühl kein Gefühl.
Eben war die Freude da.
Ja.
Die Freude ist ausgeklungen, ist das wahr? Das machen alle Gefühle. Gefühle ballen auf, dann durchfluten sie einen und dann klingen sie aus. Das ist, was Gefühle machen. Ja. Manchmal etwas länger, manchmal kürzer. Jedes Gefühl macht das. Was erfährst du jetzt?
Jetzt kommt ein Druck wieder der Körper in den Augen, die Traurigkeit.
Es kommt deine Traurigkeit hoch?
Mhm.
Ich fühle die Traurigkeit. Jetzt lass die Traurigkeit mal einen Satz sagen. Einfach so, der fängt an mit, ich bin traurig darüber, was so gerade auftaucht.
Ich bin traurig darüber. Dass ich schon so viel geweint habe.
Ich bin traurig darüber, dass ich schon so viel geweint habe. Für diese Traurigkeit. Vielleicht hat die Traurigkeit einen Ton. Ja, bleib bei diesem Ton. Und lass dich in die Traurigkeit hineinfallen. Was geschieht jetzt?
Es geht schon wieder weg.
Ja.
Es verändert sich was.
Ja, Gefühle verändern sich, Gefühle wallen auf und wallen wieder ab. Manchmal ist man weggegangen und es ist noch mehr Traurigkeit da. Manchmal ist es sehr verschieden. Manchmal braucht eine Traurigkeit nur ein kurzes, dass man auf sie aufmerksam ist und sie kann wieder verbrennen. Und dieses Hilfsmittel, das Gefühl einen Satz sagen lassen, keine Geschichte, sondern einen Satz, das ist ein sehr, sehr machtvolles Hilfsmittel, um sich in das Gefühl hinein zu fokussieren und im Gefühl zu bleiben. Das Gefühl einen Satz sagen lassen, das kann man auch für sich selber, wenn man alleine ist und wenn ein Gefühl hochkommt und man merkt, dass es so blockiert ist und man hat aber auch den Wunsch, weil man weiß, dass es lösend ist, wenn das Gefühl Raum bekommt. Es ist ein wichtiges Hilfsmittel, das Gefühl einen Satz sagen zu lassen. sehr hilfreich, also es ist nicht hilfreich, es ist notwendig, die Körperempfindung von den Gefühlen zu unterscheiden. Weil die Gefühle sind das Wesentliche. Die Gefühle ermöglichen einem dieses tiefe Fallen nach innen. Und da gibt es die oberflächlichen Gefühle. Und dann gibt es die existenziellen Gefühle, die Sehnsucht, der existenzielle Schmerz, auch die existenzielle Verzweiflung, von der Kierkegaard sagte, dass der Mensch verzweifelt ist, auch wenn er es nicht weiß, nämlich verzweifelt über das Getrenntsein. Und dann gibt es die existenzielle Angst vor der Bodenlosigkeit, vor dem Sterben, wie wir sie eben hatten. Das ist die existenzielle Angst. Das ist nicht die Angst vom Finanzamt oder Sozialamt oder irgendwas oder der Schwiegermutter, sondern das ist eine tiefere Angst und die ist natürlich für die innere Reise wichtiger. Und diese Gefühle, speziell diese tieferen Gefühle, sind für das Aufwachen tausendmal wichtiger als jede Körperempfindung. Der Körper ist insofern sehr wichtig, als wenn der Körper nicht gelöst ist und der Atem nicht frei wird, aus dem wirklich Fühlen gar nichts wird. Wenn man zu weinen anfängt und zu schluchzen und dann die Luft anhält und nicht den Atem fließen lassen kann, den Ton zulassen kann, dann wird nichts aus dem Lösen des Weinens, dann bleibt es stecken. Danke dir. Es gibt immer wieder den klugen, spirituellen Satz, dass man nichts zu tun braucht, um aufzuwachen. Dieser Satz ist 100% richtig. Es ist nur so, man muss tatsächlich erst in die Lage kommen, in der Lage zu sein, nichts zu tun. Wenn man in der Lage ist, nichts zu tun, braucht man nichts zu tun, um aufzuwachen. Wenn man noch nicht in der Lage ist, nichts zu tun, dann kann dieser Satz, dass man nichts zu tun braucht, ein großes, großes Handicap sein. Und es kann einem Sand in die Augen streuen. Man kann sich selber damit Sand in die Augen streuen. Und man kann sich dadurch daran hindern, dem Aufwachen näher zu kommen. Also geht es darum, Übungen zu machen, die geeignet sind, dieses Nichtstun, mit anderen Worten, das Geschehen lassen, zu entwickeln. Macht mal alle die Augen zu. Wer gerade nicht in der Stimmung ist, sich daran zu beteiligen, ist es vollkommen in Ordnung, die Augen offen zu halten. Das ist jedermanns eigene Entscheidung. Das ist nur eine Einladung. Und wenn du im Augenblick nicht dazu in der Stimmung bist, ist es vollkommen in Ordnung. Kein Problem. Aber die Einladung, die Augen zu schließen und wieder zweimal mit einem Ton auszuatmen. Und dann den Körper zu spüren. Dieses Mal den Körper. Den Atem. Es sind verschiedene Bewegungen im Körper. Der Atem macht eine wellenförmige Bewegung durch den Oberkörper. Da gibt es das Strömen und Fließen von Energie. Da gibt es das Pulsieren, das durch den ganzen Körper geht. Und da gibt es Bewegungen, die Muskelbewegungen, weil sich Anspannungen lösen. Und jetzt kannst du mal alle Bewegungen spüren und alle Bewegungsimpulse. Und dann den Körper sich bewegen lassen, wie er sich von alleine bewegt. Da kann der Kiefer zucken. Und dann, manchmal kann man eine kleine Bewegung anschieben, ausprobieren. Aber im Wesentlichen kommt es dann darauf an, Bewegung entstehen zu lassen. Finger können zucken, Arme, Füße, im Becken. Da kann eine wellenförmige Bewegung des Atems deutlicher spürbar werden und die Welle kann sich verändern. Das Armstrecken ist eine gewollte, gemachte Bewegung, die gut tun kann, aber die nicht der Körper von alleine tut. Ein Gähnen kann da sein. Verschiedene Sachen, die der Körper von alleine tut. Bei dieser Bewegungsübung ist es tatsächlich zu Anfang auch in Ordnung, eine Bewegung auszuprobieren und dann zu spüren, ob der Körper die übernimmt. Einfach deswegen, wie bei einer Schaukel, die über den Winter eingerostet ist, muss man zuerst ein bisschen kräftiger bewegen und Schwung reinbringen und dann ist die Bewegung von alleine. So muss man manchmal ein bisschen ausprobieren, bevor der Körper anfängt, sich zu bewegen. Und die Bewegungen, die da sind keine anmutigen Bewegungen. Das sind eher Bewegungen, die komisch aussehen, die aber die anderen nicht sehen, weil sie ja die Augen zu haben. Wenn man die Bewegungsübung, das war jetzt nur ein kleiner Geschmack davon, und vielleicht habt ihr kleine zuckende Bewegungen bei euch gespürt. Die Bewegungsübung mache ich in der Regel, wenn ich Seminare mache, morgens eine halbe Stunde. Und eine Reihe meiner Schüler machen die für sich alleine zu Hause. In der Gruppe ist sie natürlich mit mehr Energie. Und die beginnt im Stehen. Das ist tatsächlich eine alte Übung aus einer daoistischen Schule, die diese Bewegungsübung als Weg zum Aufwachen versteht. Und diese Bewegungsübung ermöglicht wirklich die Erfahrung des Geschehenlassens. Nicht sofort, aber wenn man sie zweimal gemacht hat, dreimal gemacht hat, dann fängt es an. Dann dauert sie eine halbe Stunde und man hat vielleicht zwei, drei Minuten zuerst die Erfahrung, oh, da geschieht es von alleine. Und so gibt es die Bewusstheitsübung, die Tonübung, wo man mit der Stimme arbeitet, verschiedene Übungen, die nicht dazu da sind, Dinge zu machen, sondern die dazu da sind, das Loslassen und Geschehen lassen zu erfahren, zu entdecken und die Fähigkeit des Geschehenlassens zu entwickeln. Das sind wesentliche Dinge, die die Arbeit, die im Satsang geschieht, bereichert und ergänzt und vervollständigt. Weil wenn man nur im Satsang sitzt und den Körper nicht auch löst, dann kann zum Beispiel, wie ganz zu Anfang, als sie da war und das Tiefersinken ermöglichte, das kann dann gar nicht geschehen, weil der Atem nicht fein genug ist. Der Atem muss dann ganz fein werden können. Wenn der Körper dazu nicht in der Lage ist, weil die Muskeln zu grob sind, dann ist das wie beim Gaspedal, das eingerostet ist, wo ich immer mehr Druck mache und dann schließlich trete ich es durch. Die feine Reaktion des Gaspedals, genauso wie der feine Atem, ist daran gebunden, dass die Muskulatur da sehr gelöst ist und das feine Atmen, dass man das gewohnt ist und möglich machen kann. Das ist nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie wichtig und an gewissen Punkten auch ausschlaggebend die Gelöstheit des Körpers ist. bei, die Anspannung des Körpers durch die Ich-Gedanken geschieht. Der Gedanke, ich muss die Kontrolle aufrechterhalten. Der Gedanke, ich muss mich schützen vor der feindlichen Umwelt. Oder der Gedanke, ich muss ein heiliges Gesicht machen, damit alle Leute sehen, wenigstens auf dem Festival, wie weit ich schon bin. Im Büro mache ich ein anderes Gesicht. Verschiedene Gedanken können den Körper in Anspannung versetzen. Aber es ist auch gut, den Körper wirklich zu lösen und zu lockern und geschmeidig und anmutig und gelöst werden zu lassen. Und wenn man dann in der Lage ist, nichts mehr zu tun, dann braucht man nichts zu tun, um aufzuwachen. September eine Dreijahresgruppe an, in der man über all diese Methoden mehr lernen kann. Entweder, dass man diese Methoden für sich, für den eigenen spirituellen Weg lernen will, oder für die Partnerarbeit. Ich rege die Menschen immer an, meine Schüler und Schülerinnen sich zu zweit zu treffen und Bewegungsübungen, Bewusstheitsübungen, Körperübungen, Atemarbeit in gegenseitiger Unterstützung zu machen, wo du der Begleiter bist und eine halbe Stunde und danach eine halbe Stunde das wechselt. Für diese Arbeit ist diese Dreijahresgruppe, aber sie ist auch dafür gedacht, wenn jemand in seiner eigenen spirituellen oder therapeutischen Arbeit sozusagen diese spirituelle Dimension des Aufwachens hineinbringen will, spirituelle Begleitung anbieten will, dafür ist es auch geeignet und ein ausgezeichnetes Fundament für solche Arbeit. Oder unter www.zeitundraum.org. Mal einen schönen Abend. Ja,